NDR Info. Forum am Sonntag.
Ich war ein Junge, 16, 17 Jahre alt und habe einem alten Röhrenradio rumgespielt, falsche Taste erwischt und landete dann auf Mittelwelle und es knisterte und ich habe dann tatsächlich einen Sender gefunden, der meine Musik gespielt hat. Das stellte sich als Radio Luxemburg heraus und seither hörte ich dann was anderes.
Der Sound des alten Radios, das Ende der Auslandsprogramme von Daniel Kaiser.
So wie Hans-Jörg Biener ging es vielen. Schon bald entdeckte er, dass da vor allem auf der Kurzwelle noch viel mehr los ist. Dutzende Länder sendeten sogar auf Deutsch.
Hier ist Moskau mit seiner Sendung für deutsche Hörer.
Hier ist Radio Damaskus. Sie hören unsere deutschsprachige Sendung wieder über Kurzwelle.
Hier ist die Stimme Koreas.
Hier ist die Stimme Koreas.
Bald hatte Biener jeden Abend ein festes Radioprogramm.
Radio Canada International.
Radio Canada International.
Bei Radio Canada, da war es für mich natürlich das absolute Fernweh, ne? Gefühlt die Prärie, der Norden, der Yukon. Und bei Radio France war es so, dass ich auch fasziniert war von diesem lockeren 1-Stunde-Programm mit Nachrichten und dann eben auch ein bisschen Kultur und ein bisschen Unterhaltung und am Ende der Französischkurs, der für mich natürlich auch wichtig war. Ich bin darüber auch frankophil geworden, also meine Ferien eher nach Frankreich als woanders hin. Und bei der BBC, da war das natürlich Nachrichtenkompetenz ohne Ende.
Bis heute senden Radiostationen in aller Welt auf Deutsch für Deutschland. Die Auslandsprogramme auf Kurzwelle waren aber damals der internationale Sound des Kalten Krieges. Radio Moskau gegen Voice of America, Deutsche Welle gegen Radio Berlin International und dazwischen
Radio Schweden, Stockholm.
Dieter Schäfer sitzt in seinem Hobbykeller im kleinen Ort Hennstedt-Ulzburg nördlich von Hamburg. In den Regalen steht fast ein Dutzend Radios. Der alte Röhrenempfänger hat bei dem 66-Jährigen aber ausgedient. Heute hört er die alte Kurzwelle mit einem Computerprogramm ab. Findet das einen Sender, sieht man auf dem Bildschirm Ausschläge wie bei einem EKG.
Und wenn man mal so einen richtigen Bibelprediger hören möchte, der hört sich dann so an, ja? Und meistens machen die Zuschauer auch mit, dass sie dann da rufen und klatschen und sowas. Ja.
Schäfers Haus erkennt man von Weitem. Eine riesige Antenne ist wie eine Lanze aufs Dach montiert. Und eine kreisrunde Antenne im Garten holt sogar noch die entferntesten Mittelwellensender in seinen Hobbykeller.
Meine sind alles selber gebaut. Das sind im Prinzip, also ich habe ja so eine 86-Meter-Schleife ums Haus rum. Ja. Das ist ein Draht, also wenn das Ganze hat immer vielleicht 200 Euro gekostet, so im Aufwand und sowas. Aber ich habe auch Antennen draußen, die mehr 100 Euro gekostet haben. So, ja.
Seit Jahrzehnten rauscht und piepst es aus seinen Radios. Er ist ein Kurzwellenjäger, ein sogenannter DXer. Das steht für Distance Exchange. Je entfernter die Station, desto besser. Und stolz berichtet er von seinem besten Fang auf der Kurzwelle.
Der wichtigste, das ist mir letztes Jahr gelungen, an die Solomon Islands, ja, auf der 5020. Das ist eben sehr, sehr schwierig. Und das Spannende ist eben, jeden Abend zuzuhören, ja, das sind immer um 21 bis 22 Uhr unserer Zeit, ja, ob dann doch vielleicht einmal so, das ist ja ein kirchlicher Sender, ob da mal so eine Missionsandacht oder sowas durchkommt und sowas, ja.
Dahinter steckt eher ein sportlicher Ehrgeiz. Viel verstehen kann man bei diesen Sendern nicht. Allerdings hat sich Schäfer im Laufe der Jahrzehnte eine gewisse Langmut antrainiert, wenn es um Nebengeräusche im Radio geht.
Das gehört dazu, ja. Also es ist kein UKW-Empfang, ja. Und das ist natürlich auch so, dass man auch als Kurzwellenhörer dann mittlerweile so ein bisschen so ein Gespür dafür bekommt, ja. Also man kann dann so ein bisschen das Rauschen dann schon im Kopf rausfiltern.
Man kann den Sendern schreiben und die antworten und bestätigen, dass man das Programm gehört hat mit schönen Postkarten, sogenannten QSL-Karten, die man sammeln kann und bedanken sich mit Aufklebern und Wimpeln. Im Kalten Krieg umwarben die Stationen die Hörer auch mit Zeitschriften, Abos oder Schallplatten. Sogar Reisen wurden verlost. Es waren für Kurzwellenhörer goldene Zeiten.
Ich bin im kleinen Ort groß geworden, dann Post aus Radio China bekommen ist, dann haben auch alle, auch einschließlich Briefträger, ein bisschen dumm geguckt nach dem Motto, was macht denn China hier bei uns im Ort und sowas, ja, oder aus Moskau oder sowas, ja.
Die ganze Welt im kleinen Radio, das hat auch Hans-Jörg Biener immer schon fasziniert. Der 56-jährige Theologe aus Nürnberg hat sich sogar wissenschaftlich mit religiösen Stationen auf Kurzwelle beschäftigt.
Das Interesse, diese Sender zu hören und festzustellen, Mensch, da sendet jemand aus Thailand, Indonesien, Brasilien, Argentinien oder sonst woher und will dich erreichen, da hörst du dann schon mal über das Knacken hinweg und freust dich einfach, dass da jemand sich die Mühe macht. Und ich war damals nicht alleine, das waren vielleicht Hunderttausende, die da gewesen sind. Und wenn man so eine kleine 6-7-Mann-Redaktion hat, in Ecuador beispielsweise, die eben jährlich mehrere Tausend, mal auch über 10.000 Briefe gekriegt haben, die haben heftig was zu tun gehabt. Also das war eine tolle Zeit.
Aus Quito in Ecuador hören Sie die Andenstimme.
Natürlich, einen weltweiten Horizont hat man dadurch entwickelt, dass man eben südamerikanische Sender hörte. Noch bevor der World Music Trend hier in Europa angekommen ist, haben wir DXer das gehört.
Esta es Radio Habana, Cuba.
Transmitiendo desde Cuba. Territorio libre en América.
Nicht erst im Ost-West-Konflikt, schon während des Zweiten Weltkrieges war die Kurzwelle eine der wichtigsten internationalen Informationsquellen und Propagandawege. Legendär sind die Nachrichtensendungen aus London. Das Pausenzeichen der BBC war das Morsezeichen für V wie Victory, Sieg.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Diese Programme in Deutschland zu hören, war bei Strafe, sogar bei Todesstrafe, verboten.
Deutsche Hörer, zum ersten Mal jährt sich der Tag der Zerstörung von Coventry durch Görings Flieger.
Thomas Mann spricht aus dem Exil in Amerika über die BBC zu den Deutschen, über Kurzwelle.
Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt.
Die Kurzwelle blieb nach dem Krieg der heiße Draht zwischen Ost und West. So war es eine Meldung von Radio Moskau, die die Kuba-Krise beendete. Radio Vatikan meldete als erstes den Tod von Päpsten. Der Osten setzte mit großem Aufwand Störsender ein, die die gegnerischen Programme mit üblen Geräuschen attackierten. Ab und an stieß man auf der Kurzwelle auch auf geheime Zahlensender.
2 0 7 8 2 4 2 5 9 6.
Endlose Ziffernkolonnen wurden vorgelesen. Es waren Geheimbotschaften an Spione in Ost und West.
Hier ist der Sender Frieden und Fortschritt. Sie hören die Stimme der sowjetischen öffentlichen Meinung.
Es gab schon Sender, die man lieber hörte als andere. Propaganda erwartete man beim Sender Frieden und Fortschritt, der Stimme der Massenbewegung in der Sowjetunion, während man bei Polskie Radio oder besonders auch bei Radio Budapest schon erwartete, dass das ein bisschen westlicher klingt. Jeweils wenn so Entspannungssituationen waren, eben zum Beispiel in Polen vor dem Putsch, da hatte man dann schon das Gefühl, das geht so in Richtung westlicher Journalismus. Aber man wusste natürlich immer, auf welcher Seite des eisernen Vorhangs dann die Sender standen.
Radio Polonia. Radio Polonia.
Mit der Revolutionsetüde von Frédéric Chopin meldete sich der polnische Staatsrundfunk im Kalten Krieg. Jeden Tag sendete Warschau damals mehrere Stunden in deutscher Sprache.
Hier ist Warschau, Radio Polonia mit seinem deutschsprachigen Programm. Am Mikrofon Brigitte Goldmann.
Alexander Opalski hat seit den 50er Jahren mitgearbeitet und war lange Redaktionsleiter. Und das ohne Mitglied in der Partei zu sein. Bis heute lebt Opalski in Warschau. Natürlich spielte die kommunistische Weltsicht auch eine wichtige Rolle in den Programmen aus Warschau. Doch die Sendungen aus Polen hätten einen anderen Schwerpunkt gehabt, erinnert sich Opalski. Das Programm war auf Diskurs angelegt und auf deutsch-polnische Verständigung.
Besonders in den Anfängen, wissen Sie, da war die Lücke besonders groß. Der Durchschnittsdeutsche wusste wenig über Polens Literatur, Musik, Theater, Kunst und so weiter. Und diese Lücke auszufüllen haben wir versucht, das haben wir getan. Es gab also Hörspiele, wir haben Literatur gelesen, wir haben polnische Musik gesendet, wir haben mit Schriftstellern gesprochen. Und das war eine schöne Zeit.
Ruhig, Professor. Smith! Smith! Hören Sie mich!
Ein Hörspiel aus den 60er Jahren. Es ist eine Geschichte des bekannten polnischen Science-Fiction-Autors Stanisław Lem.
Hallo, Kosmokrator?
Ja, Smith, wir hören Sie!
Die Programme aus Polen waren immer beliebt, weil sie keine stumpfen Propagandatiraden waren. Opalski legt Wert darauf, dass die Sendungen einen journalistischen Anspruch hatten. Er traf die erste Reihe der deutschen Politik, die nach Polen kam. Willy Brandt, Helmut Kohl oder Richard von Weizsäcker. Aber auf ein Interview ist er besonders stolz.
Frau Marlene Dietrich, Sie kennen einige Polen. Sie haben das polnische weite Herz kennengelernt und das heiße Temperament der Polen. Hat sich das nun hier bestätigt?
Ja, sehr. Und das Schöne war, dass das die ganzen jungen Menschen, die hier im Theater waren, so begeistert waren.
Wir haben das direkte Gespräch zwischen Polen und Deutschen gesucht und auch gefunden. Wir haben Vorurteile abzubauen versucht. Wir haben die Umbrüche in der Nachkriegsgeschichte Polens geschildert. Wir haben 1970 über die Arbeiteraufstände berichtet. Und dann natürlich die wichtigen Ereignisse von 1980, 81, Solidarność, die Einführung des Kriegsrechts kommentiert. Das waren die Grundthemen.
This is Radio Bucharest, Romania. The dictatorial regime of Nicolae Ceausescu was overthrown.
Am Kurzwellenradio konnte man Weltgeschichte live erleben. Hans-Jörg Biener war mit seinem Weltempfänger dabei.
Ich habe am 22. Dezember 1989 miterlebt, wie der Putsch gegen Ceausescu ablief. Ich wollte Radio Rumänien hören. Und da gab es aber die ganze Zeit nur Pausenzeichen. Und nach ein paar Tagen gab es dann doch mal eine Durchsage, dass sozusagen jetzt ein Putschrat die Clique Ceausescu beseitigt hätte. Ein anderes Beispiel war der Putsch gegen Gorbatschow, als die bei der Stimme Russlands im deutschen Programm einfach nicht gewusst haben, was die senden sollten. Also die haben dann vaterländische Programme gebracht, also an den großen vaterländischen Krieg erinnert. Damit konnte man ja nichts falsch machen. Aber die Moderatoren, das hat man an den Stimmen schon gemerkt, die wussten jetzt nicht, ist der Putsch erfolgreich?
Das Pausenzeichen von Radio Moskau. Kurz vor den Nachrichten zur vollen Stunde erklangen diese Melodien, die bis heute bei Kurzwellenhörern für leuchtende Augen sorgen. Es waren Melodien aus der Klassik, Volkslieder oder Hymnen, die helfen sollten, die Sender im Rauschen zu finden. Die Deutsche Welle aus Köln meldete sich mit einer Melodie aus Beethovens Oper Fidelio. Das Pausenzeichen aus dem Apartheidstaat Südafrika hätte man sich am liebsten in Dauerschleife anhören wollen, anders als das deutschsprachige Programm, das die Rassentrennung rechtfertigte. Auch die DDR hatte einen Auslandsrundfunk und ein Pausenzeichen.
Das war das Motiv der Nationalhymne der DDR. Es war wie eine Spieluhrenvariante, ja. Dim, 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 dim. Ja, so wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gehört.
Hier ist Radio Berlin International mit dem Programm in deutscher Sprache.
Manfred Böhm hat jahrelang bei Radio Berlin International mitgearbeitet.
Klar war natürlich, dass man inhaltlich die Vorgaben erfüllen musste, die von der Staats- und Parteiführung verlangt wurden vom offiziellen Auslandssender. Und da ging es darum, die DDR weltweit bekannt zu machen, und zwar am besten von der Schokoladenseite her, die sogenannten Vorzüge des Sozialismus zu erläutern. Ja, und viele Menschen zu erreichen, überall auf der Welt. Radio Berlin International hat in 10 Sprachen gesendet.
Böhm war für die Hörerbetreuung zuständig. Er antwortete auf Briefe und verschickte an die Kurzwellenhörer, die DXer, auch Diplome, wenn jemand nachweisen konnte, besonders viele Sendungen aus der DDR gehört zu haben.
Im RBI-DX-Club gab es das erste Diplom, nachdem man 50 Empfangsberichte geschickt hat, das nächste Diplom für 100, für 250, für 500 und sogar für 1000 Empfangsberichte. Und da muss man erstmal 1000 Sendungen hören. In jedem Empfangsbericht musste auch der Inhalt wiedergegeben werden. Also musste man schon zuhören und das war der Trick der Sache.
Die Programme in Ost-Berlin waren auf Linie. Aber Manfred Böhm erinnert sich auch an manche Nische der Normalität bei der Programmgestaltung. So brachte Radio Berlin International auch die Ergebnisse der Bundesliga West.
Eines Tages, wir saßen gerade mit dem Redaktionsleiter zusammen, öffnete sich die Tür und der Intendant stand in der Tür mit hochrotem Kopf und sagte zum Redaktionsleiter: Sag mal, stimmt das? Ihr bringt Bundesliga-Ergebnisse? Und die Antwort war, ja, warum nicht? Darüber müssen wir noch reden, und machte die Tür wieder zu und war weg. Na, stellte sich dann später raus, dass irgendein Parteisekretär einer Botschaft in Afrika sich beschwert hat beim SED-Politbüro, bei der Abteilung Agitation und Propaganda. Man wisse nicht mehr, welchen Sender er höre. Na, also der muss irgendwie mit den Ohren ein Problem gehabt haben. Jedenfalls verlief die Sache einfach im Sande. Wir haben weiter die Bundesliga-Ergebnisse berichtet. Und so haben wir das mit allen Dingen gemacht, wo wir versucht haben, irgendwelche Freiräume auszuloten. Machen und warten, bis man gebremst wird.
Nicht nur Nachrichten und Kommentare brummten und krächzten über die Kurzwelle. Von West nach Ost schwebten so auch ein Lebensgefühl und eine subtile Botschaft von Freiheit über den eisernen Vorhang. Viel beliebter als jede Nachrichtensendung waren Musikprogramme. Eines hat Geschichte geschrieben.
Time for Jazz. Willis Conover in Washington, D.C., with the Voice of America Jazz Hour.
Jahrzehntelang brachte die Stimme Amerikas jeden Abend eine legendäre Jazz-Sendung.
Diese Programme, das ist so, wie man erste Liebe erlebt, nicht? Also das prägt für das ganze Leben. Und ich bin überzeugt, wenn ich das nicht gehört hätte und mir diese Träume nicht auf diese Art und Weise vorgestellt hätte, wie ich mir das getan habe, ich wäre sicherlich ein anderer Mensch heute. Oder andere, vielleicht hätte ich einen anderen Bezug, wenn ich diese Schocktherapie nicht hätte.
Der junge Władysław Sendecki saß in Krakau und hörte mit Freunden diese Sendungen im Geheimen. Sendecki ist heute der Pianist der NDR Big Band. Damals als Schüler kannte er nur polnischen Schlager und klassische Musik.
Ich muss sagen, meine allererste Begegnung mit dieser Musik und mit dieser Kultur war nur durch Voice of America, durch Conover. Und ich hätte wahrscheinlich nie im Leben Woody Herman oder Buddy Rich oder Ellington gehört, wenn ich diese Radio nicht gehört hätte damals. Wir hatten keine Platten. Dieser Wind der Freiheit durch diese Musik, das war für uns lebenswichtig.
Die Wendezeit war die letzte große Blüte des Auslandsrundfunks auf Kurzwelle. Die Sendungen aus dem Ostblock wurden ehrlicher und überraschender. Manfred Böhm erinnert sich an die letzten Tage der DDR bei Radio Berlin International.
Als dann die Ära Honecker zu Ende war und sozusagen die friedliche Revolution in Gang kam, da kam die auch bei uns in Gang. Plötzlich hatten die Chefs nichts mehr zu sagen, die waren auch kaum noch da. Also für mich war das als Journalist die absolut spannendste Zeit. Wir konnten über alles berichten, was man sich so denken konnte. Also wir haben uns fast überschlagen vor Arbeit.
Bis zur letzten Sendung am 2. Oktober 1990. Mit der DDR ging auch ihr Auslandsrundfunk unter.
Da haben wir uns nicht nehmen lassen, musikalisch einzusteigen in die Sendung mit dem Titel »Spiel mir das Lied vom Tod«. Und so war dann auch die Stimmung an diesem Tag.
Im Namen aller Mitarbeiter der deutschen Redaktion heiße ich Sie, liebe Hörer, ganz herzlich zur letzten Sendung willkommen. Am Studiomikrofon ist Katja Rothe und ich freue mich, dass Sie mit uns gemeinsam Abschied nehmen von Radio Berlin International und von der DDR.
Während viele seiner Kollegen keine neue Anstellung beim Rundfunk fanden, arbeitete Manfred Böhm nach der Wende unter anderem beim Informationssender Radio Europa. Heute lebt der 63-Jährige in einem kleinen Ort in der Eifel. Nach der Wende begann eine spannende Zeit für Kurzwellenhörer. Ständig poppte ein neuer Sender in einer ehemaligen Sowjetrepublik auf und sendete auf Deutsch. Hans-Jörg Biener saß manchen Abend mit Herzklopfen vor seinem Radio.
Ich denke da an Radio Dada Gorgut aus Aserbaidschan oder Radio Georgien. Das klang schon sehr strange. Man hatte da dann offenbar irgendwelche Deutschlerner von Universitäten rekrutiert, die dann mehr oder weniger gut übersetzte Texte in mehr oder weniger klarem Deutsch vorgelesen haben.
Nach dem Umbruch begann bald das Sterben sogar der erfolgreichsten Kurzwellenprogramme. Der Kalte Krieg war beendet. Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sprach sogar vom Ende der Geschichte. Propaganda war überflüssig. Die Kurzwelle wurde zum rauschenden Relikt, zum Anachronismus.
Posloucháte české vysílání Rádia Praha, vysílání českého rozhlasu do zahraničí.
Ein schönes Beispiel ist Radio Prag. Die haben mehrere Monate Sendepause gemacht. Die haben ihren Auslandsdienst quasi von allen belasteten Personen gereinigt und mit einer großen Entschuldigung wieder angefangen. Aber inzwischen sendet Radio Prag also seit 2011 nicht mehr auf Kurzwelle, sondern nur noch im Internet. Ein anderes Beispiel sind eben so Sender wie Radio Schweden, die sich dann auch irgendwann überlebt hatten, in Anführungsstrichen, aber im Internet eben auch nicht überlebt haben. Also ich sehe das auch ein bisschen kritisch, wenn man jetzt also mal sieht, wie sich die Rolle Deutschlands in Europa jetzt darstellt. Ich würde das natürlich schon gerne erfahren von den Nachbarn in der Sprache, die ich verspreche, aber eben aus der Sicht der Nachbarn, was man eben in Schweden, Belgien, Spanien, Italien über die deutsche Außenpolitik denkt.
Kanada, Frankreich und die BBC, Hans-Jörg Bieners Lieblingssender von früher, haben ihre deutschen Sendungen nach der Wende längst eingestellt. Ohnehin schalten nur noch wenige Hobby-Enthusiasten die Kurzwelle ein.
Es gibt schon noch um die 20 Sender, die in deutscher Sprache für Europa senden. Wobei man allerdings auch eben sagen muss, es sind nicht unbedingt die menschenrechtlich beleumundetsten Länder, die ein Interesse haben, in deutscher Sprache ein Publikum zu finden.
Türkische Presseschau.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Es gibt den ein oder anderen Kurzwellensender, Südkorea, Taiwan, wo man sagt, okay, das sind zwar auch Länder auf einem bestimmten anderen Menschenrechtslevel, aber diese Programme sind noch gut zu hören.
Es ist wieder Zeit für klassische Musik bei Radio Rumänien International.
Einen schönen guten Abend aus dem Funkhaus in Bangkok und herzlich willkommen zum deutschen Programm von Radio Thailand.
Diese Programme haben nur noch wenige Hörer, Enthusiasten, vor allem Männer. Kaum Frauen. Das mag daran liegen, dass es ein besonders technisches Hobby ist. Die Kurzwelle in Westeuropa ist so gut wie tot. In anderen Regionen ist es noch wie früher, erzählt Hobbyhörer Dieter Schäfer.
Gerade so im Bereich von Südamerika ist ja die Kurzwelle teilweise noch der einzigste Informationskanal für viele Einwohner, ja?
Auf den Frequenzen jedoch, auf denen früher die Deutsche Welle, die BBC und Radio Moskau mit starken Sendern Europa beschallt haben, ist heute nur noch Rauschen. Auf der Kurzwelle ist heute vor allem die Nostalgie zu Hause. Fast vergessen, wie Radio Moskau für Millionen Hörer seine englischen Programme jeden Abend mit einer Easy-Listening-Version des Liedes Moskauer Nächte erfreute. Heute findet man die nostalgischen Mitschnitte, Jingles und Pausenzeichen haufenweise in genau dem Internet, das zum Totengräber des alten Auslandsrundfunks geworden ist. Die Kurzwelle ist etwas für Liebhaber, wie eine Vinylplatte in kleiner Auflage. Man weiß, es geht perfekter, aber man erfreut sich am Knacken, Rauschen und Piepsen und spürt bis in die Gehörgänge den Weg, den die Stimme über Grenzen und Meere zurückgelegt hat.
NDR Info Forum am Sonntag. Der Sound des alten Radios. Das Ende der Auslandsprogramme. Von Daniel Kaiser. Regie Jürgen Kopp. Technik Christian Beseke. Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.